Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter in unserer Reihe durchs zweite Buch Mose. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie Gott die Israeliten durchs Schilfmeer geführt hat und dabei die Ägypter alle ertränkt hat. Und heute wollen wir uns angucken, wie Mose und das Volk auf diese große Rettung reagiert haben. Und wir lesen das in 2. Mose Kapitel 15. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach: Ich will sie jagen. Ich will sie ergreifen. Ich will den Raub verteilen. Will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen. Meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind. Da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervoll bringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlangen sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms. Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine. Bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig, denn die Rosse des Pharao gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen, die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der größte Teil des zweiten Buches Mose besteht aus Geschichten. Ja, die Geschichte der Befreiung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten und der Weg durch die Wüste bis zum Berg Sinai. Und am Ende haben wir einen kleineren Teil im zweiten Buch Mose, der besteht aus Geboten und Anweisungen. Und dann gibt es noch ein drittes Genre in dem Buch, neben Geschichte und Anweisungen. Es gibt ein Lied. Und das ist das Lied, was wir gerade gelesen haben. Und es ist das erste Lied in der Geschichte des Volkes Gottes, geschrieben lange vor dem Psalm. Und es ist ein Lied, was viele Leser stutzig gemacht hat. Und sie haben gefragt: Passt dieses Lied hier überhaupt rein? Ja, irgendwie unterbricht es doch den Flow der Erzählung. Also vorne kommen Geschichten, Geschichten, Geschichten und danach auch und dazwischen einfach so ein Lied. Es gibt Leute, die haben gesagt: Ach, wahrscheinlich wurde das Lied erst viele hunderte Jahre später geschrieben. Und mit dem Lied hat man auch gleich die ganze Geschichte von der Spaltung des Meeres in das Reich der Märchen und Legenden verfrachtet. Also man hat gesagt, die Geschichte in Kapitel 14, die ist gar nicht so passiert und das Lied darüber ist sowieso viele Jahrhunderte jünger. Dass sich so ein Meer teilt, also das kann man doch als aufgeklärter Mensch heute nicht mehr glauben. Aber warum eigentlich nicht? Ja, wenn es Gott gibt und er die Welt geschaffen hat, warum sollte er dann nicht die Macht haben, ein Meer zu teilen? Ja, es war für einige Theologen eine bittere Erfahrung, als Sprachwissenschaftler irgendwann festgestellt haben, dass die Sprache von diesem Lied so alt ist, dass sie sehr gut in die Zeit von Mose passt und auf keinen Fall wesentlich jünger sein kann. Wisst ihr, natürlich kann man anfangen, die unglaublichen Geschichten der Bibel anzuzweifeln. Dass Gott die Welt geschaffen hat, dass Gott die Plagen über Ägypten gebracht hat, dass Gott das Meer gespalten hat, dass es Propheten gab, die Jahrhunderte vor Jesus schon Prophezeiungen über Jesus treffen konnten. Und dann, dass Jesus wirklich in diese Welt kam, als wahrer Gott und wahrer Mensch, hier gelebt hat, tatsächlich gestorben ist und wirklich wieder auferstanden ist. Man kann das alles in das Reich der Märchen und Legenden verschieben. Aber dann hat der christliche Glaube gleichzeitig seinen Sinn verloren. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 14, und er hat dabei die Auferstehung Jesu im Blick. Wenn aber Jesus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch euer Glaube. In anderen Worten, wenn die Wunder, von denen die Bibel berichtet, nicht stimmen, dann ist alles, was wir hier in der Gemeinde tun, ziemlich sinnlos. Dann ist es egal, ob ich heute Morgen hier über Rotkäppchen oder die sieben Zwerge oder 2. Mose 15 predige. All das ist wirklich passiert, was wir hier lesen. Und Gott hat es für uns in seinem Wort aufgeschrieben, damit wir erkennen, wie stark er ist. Es ist nicht nur so, dass Gott sagt in seinem Wort, ich bin stark, sondern Gott hat es in dieser Geschichte, in Raum und Zeit bewiesen. Und er hat gezeigt, ich bin mächtiger als alles andere. Und dann hat er uns die Geschichten davon aufschreiben lassen. Und ich habe schon oft gesagt, das Symbol dafür, dass Gott stark ist, da war im alten Ägypten die Hand oder der Arm. Ja, Pharao, der sich selbst für Gott gehalten hat, der hat sich immer wieder auf irgendwelchen Zeichnungen darstellen lassen mit einer großen Hand oder einem dicken Arm. Und Gott hat dieses Bild aufgegriffen und sich immer wieder im zweiten Buch Mose beschrieben als der, der eine große Hand oder einen großen Arm hat. Und auch in diesem Lied tut er das, sogar gleich 5-mal. Wenn ihr nochmal reingucken wollt in dieses Kapitel, gleich 2-mal in Vers 6. Da steht, Herr, deine rechte Hand ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine rechte Hand hat den Feind zerschmettert. Dann in Vers 12, du streckst deine rechte Hand aus. Vers 16, Schrecken und Furcht überfällt die anderen Völker wegen deines schrecklichen Arms. Und dann ein 5. Mal in Vers 17, ganz am Ende, zu dem Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Ja, es ist der starke Arm Gottes, die starke rechte Hand, die Gott in dem Wunder am Schilfmeer für seine Feinde und für sein Volk sichtbar gezeigt hat, um allen zu zeigen, ich bin stark. Und über dieses Ereignis, über diesen Arm Gottes, den Gott gezeigt hat, über diesen Arm singt Mose dieses Lied. Und mein Thema für heute Morgen ist Gottes starker Arm. Ich habe 3 Punkte. Erstens, Gottes starker Arm rettet dich vor dem Tod. Zweitens, Gottes starker Arm trägt dich durchs Leben. Und drittens, Gottes starker Arm bringt dich zum Singen. Gottes starker Arm. Erstens, Gottes starker Arm rettet dich vor dem Tod. Zweitens, trägt dich durchs Leben. Und drittens, bringt dich zum Singen. Ja, Gott verwendet dieses Bild vom Arm oder von der Hand nicht einfach so. In den ersten 15 Kapiteln des 2. Buch Mose, also vom Anfang des Buches bis zu diesem Punkt, geht es um eine Frage. Wer ist die mächtigste Person in dieser Wirklichkeit? Ja, ist es A, der Pharao, König und Befehlshaber des damals wohl mächtigsten Staates der Welt und gleichzeitig selbsternannter Gott und unangefochtener Machthaber? Oder ist es Jahwe, der Gott der Israeliten, der von sich selbst sagt, dass er die ganze Welt geschaffen hat und unter Kontrolle hält? Das ist der Kampf. Beide, Gott und Pharao, Jahwe und Pharao, erheben Anspruch auf das Volk Israel. Ja, der Pharao sagt, das sind meine Arbeitssklaven. Und Gott sagt, das ist mein Volk, das ich mir erwählt habe. Und eben weil der Pharao sich immer wieder mit dem starken Arm oder der starken Hand abbilden ließ, nimmt Gott dieses Bild auf und immer wieder kommt es zu diesem Machtkampf zwischen Gott und dem Pharao. Und man könnte fast von einem kosmischen Armdrücken sprechen. Ich habe das schon mal gesagt. Denn es geht zwischen Gott und Pharao eben um diese eine Frage. Wem gehören die Israeliten? Wem gehört das Volk Gottes? Und mittendrin ist Mose. Er ist einerseits Teil des Volkes, aufgewachsen ist er aber am Hof des Pharao und auserwählt wurde er von Gott, um das Volk zu führen. Und so könnte man von vier Hauptpersonen in den ersten 15 Kapiteln sprechen. Gott, Pharao, Mose und das Volk Israel. Und in den ersten Kapiteln des Buches haben wir gesehen, dass dieses Armdrücken zwischen Gott und dem Pharao über 80 Jahre lang dauert. Und fast die ganze Zeit sieht es so aus, als würde der Pharao locker gewinnen. Aber am Ende verliert er krachend. Zweimal. Ja, erst bringen ihn 10 schlimme Plagen dazu, dass er das Volk ziehen lassen muss. Und als er sich kurz drauf dann doch nochmal anders überlegt, versenkt Gott die gesamte ägyptische Armee im Schilfmeer. Und schwerpunktmäßig in den Versen 3 bis 12 von unserem Lied, von unserem Abschnitt, beschreibt Mose diesen letzten und entscheidenden Sieg Gottes. Ein erster Punkt, Gottes starker Arm rettet dich vor dem Tod. Ja, Mose stellt anfangs in Vers 3 fest, dass Gott ein Krieger ist. Und anschließend beschreibt er in dieser dichterischen Sprache, wie dieser Gott die Ägypter besiegt hat. Und dabei werden 3 Dinge erklärt. Erstens der Grund, warum er das gemacht hat. Zweitens die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und drittens das Ziel, wozu er das gemacht hat. Ja, warum hat Gott das gemacht? Und die Antwort ist, weil er gerecht ist. In den Versen 7 und 8 sehen wir das. Dort steht, und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Ja, wegen seiner Gerechtigkeit. Wir lesen dort vom Zorn und vom Grimm Gottes. Ja, der Pharao hatte einen Fehler begangen. Er hatte das Volk, was Gott sich ausgesucht hat, angegriffen. Und das war ungefähr das Schlimmste, was er hätte machen können. Und damit hat er Gottes Zorn provoziert. Zweitens, wie hat er das gemacht? Dadurch, dass er die Ägypter in einem Krieg im Meer versenkt hat. Ja, in den Versen 3 bis 5 lesen wir, der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken, die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Ja, und dann Vers 9. Der Feind sprach, ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, ich will meine Wut an ihnen auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Ja, der Pharao hat 6 Pläne in Vers 9 und die beginnen alle mit ich, ich, ich. Er ruft Gott sozusagen 6-mal zum Armdrücken auf. Und was macht Gott? Vers 10, Mose spricht ihn an und sagt, du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer, sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Ja, Gott wird hier dargestellt als jemand, der nicht nur einen Plan hat, sondern vor allem als jemand, der tatsächlich handelt. 6 Pläne hat der Pharao, Vers 9, 3-mal handelt Gott, Vers 10, und die Sache ist erledigt. Der Sieger in diesem kosmischen Armdrücken steht fest. Ja, warum hat Gott das gemacht? Wegen seiner Gerechtigkeit und der Liebe zu seinem Volk. Wie hat er das gemacht? Indem er die Ägypter im Meer versenkte. Und wozu hat er das gemacht? Verse 11 und 12. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervoll bringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlangen sie die Erde. Gott wollte allen Zuschauern und auch uns Lesern zeigen, wer der einzige Gott ist, der wirklich Macht hat. In Kapitel 14 sagt Gott gleich zweimal, dass er das tut, damit die Ägypter erkennen, dass er der Herr ist. Wisst ihr, für die Kulturen um Israel herum gab es damals viele Götter. Also wenn ich in einer Kultur war, habe ich gesagt, ich habe Gott XY, vielleicht habe ich viele Götter. Und die anderen Völker um mich herum, die haben auch alle Götter. Und ich kann ruhig glauben, dass es die Götter alle gibt. Ich muss halt nur glauben, dass mein Gott irgendwie der Oberste oder der Stärkste ist. Und deswegen war es für die Ägypter vermutlich auch nicht so das Problem anzunehmen, dass es den Gott der Israeliten wirklich gibt. Aber sie glaubten eben, er ist einer von vielen. So eine Option, den man anbeten kann, aber nicht muss. Und Gott tut das hier, um zu zeigen, ich bin der einzige Gott. Ich bin der Einzige, der hier Kontrolle hat. Ja, die Frage in Vers 11, wer ist dir gleich unter den Göttern, ist natürlich rhetorisch gemeint. Niemand ist Gott gleich. Und diese Geschichte macht es deutlich. Wir haben gesehen, weil Gott erstens gerecht ist, hat er zweitens die Ägypter im Meer versenkt, damit drittens alle erkennen, dass er der einzige Gott ist und damit sein Volk, das er sich ausgesucht hat, das er liebt, lebt. Und in seiner Geschichte, Jahrhunderte später, hat das Volk Israel immer wieder auf dieses Ereignis zurückgeblickt. Ja, Gott hat sein Volk oft gerettet in der Geschichte. Aber von den vielen Rettungsaktionen ist das hier die größte und die wichtigste. Ja, stellt euch mal vor, man hätte hunderte Jahre später in Israel ein kleines Kind gefragt und gesagt, du, woher weißt du eigentlich, dass dein Gott ein Retter ist? Und dann hätte dieses Kind wahrscheinlich geantwortet, ich weiß, dass Gott ein Retter ist, weil er unser Volk durch das Schilfmeer geführt hat und die Ägypter darin ertränkt hat. Wenn wir heute gefragt werden, woher wisst ihr Christen eigentlich, dass euer Gott ein Retter ist? Dann antworten wir vermutlich nicht mit dieser Geschichte vom Schilfmeer, sondern mit einer größeren Geschichte. Hoffe ich zumindest. Wir würden sowas sagen wie, wir wissen, dass unser Gott ein Retter ist, weil er, der gerecht ist, seinen Sohn im Meer versenkt hat und ihn gleichzeitig aus dem Meer des Todes herausgeführt hat, damit alle erkennen, dass er gleichzeitig gerecht und gnädig ist und damit wir als seine Kinder leben dürfen. Ich habe es bewusst jetzt mal in die Sprache des Schilfmeers gepackt. Und ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Wir wissen, dass unser Gott ein Retter ist, weil er, der Gerechte, seinen Sohn im Meer versenkt hat und ihn aus dem Meer des Todes herausgeführt hat, damit alle erkennen, dass er gleichzeitig gerecht und gnädig ist und damit wir leben dürfen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum rettet Gott eigentlich sein Volk im zweiten Buch Mose gleich zweimal, so kurz hintereinander, auf so spektakuläre Art und Weise? Ja, einmal die Geschichte mit dem Lamm und den Türpfosten und dem Tod des Erstgeborenen. Und hier jetzt gleich nochmal. Gibt es da einen Zusammenhang? Und ich glaube, der Zusammenhang zwischen diesen beiden Rettungsaktionen ist so ähnlich wie der Zusammenhang zwischen dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Wisst ihr, bei der ersten Rettungsaktion, also der Sache mit dem Lamm und den Türpfosten und im Neuen Testament dann dem Kreuz von Jesus, da rettet und befreit Gott von der Sünde. Und bei der zweiten Rettungsaktion, also dem Schilfmeer bzw. der Auferstehung, bestätigt Gott diese Rettung durch einen großen Sieg. Ja, Gott befreit nicht nur aus Ägypten, erste Rettungsaktion, sondern er befreit auch von den Ägyptern. Jesus befreit uns nicht nur von der Sünde, sondern er befreit auch von der Folge der Sünde, nämlich dem Tod. Aber was kommt eigentlich danach? Das Volk steht jetzt hinter dem Meer, die Ägypter sind tot, was kommt jetzt? Und das Interessante ist, Mose beschreibt in seinem Lied nicht nur die Vergangenheit, also die Rettung im Schilfmeer, sondern er blickt auch in die Zukunft. Ja, das Wunder in Kapitel 14 war, dass Gott die Ägypter ertränkt hat und sein Volk gerettet hat und das Schilfmeer gespalten hat. Das Wunder hier in Kapitel 15 ist, dass Gott dem Mose in diesem Lied erlaubt, nicht nur in die Vergangenheit zu blicken, das ist ja relativ einfach, das hatten sie ja gerade erlebt, sondern auch in die Zukunft zu blicken und zu sehen, was in der Zukunft auf das Volk wartet. Und das sehen wir ab Vers 13. Ein zweiter Punkt, Gottes starker Arm trägt dich durchs Leben. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Die Ägypter sind besiegt, aber es gibt immer noch Feinde. In den Versen 14 und 15 ist die Rede von den Edomitern, von den Moabitern, Philistern und Kanaanitern. Ja, uns jetzt nicht alles locker und einfach für das Volk Israel. Es ist nicht so, dass es jetzt heißt, die Ägypter sind tot, wir haben Ruhe. Wisst ihr, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen Christen werden, dann sind sie anfangs oft überglücklich über ihr neues Leben. Sie sagen, Jesus hat mir meine Schuld vergeben, ich brauche keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Aber irgendwann nach einer Weile stellen sie fest, es ist immer noch schön und unglaublich beruhigend zu wissen, dass ich die Ägypter nicht mehr fürchten muss, aber die Sünde in meinem Leben ist immer noch da und Leid ist immer noch da und all das macht mir das Leben schwer. Ja, vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, aus deinem Leben. Und dann stellt man fest, christliches Leben, das bedeutet auch Kampf. Mein neues Leben gegen meine sündige Natur, die immer noch da ist. Und darauf bereitet Mose prophetisch die Israeliten in diesem Lied vor. Er sagt, der eine Feind liegt hinter uns und den hat Gott besiegt. Aber es gibt andere Feinde und die liegen vor uns. Aber für die Feinde, die vor uns liegen, hat Mose für das Volk eine unglaublich gute Nachricht. Er sagt, Gott trägt dich durch. Er steht dir bei, gerade im Kampf gegen die Sünde und das Leid. Vers 13. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. In Vers 16. Schrecken und Furcht überfällt sie, gemeint sind mit sie die feindlichen Völker, wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Der Punkt hier ist, derselbe Arm Gottes, der dich in der Vergangenheit durch Jesus gerettet hat, derselbe Arm führt und trägt dich in der Gegenwart und der Zukunft durch dein Leben. In Vers 13 sagt Mose, dass Gott uns erlöst hat. Und in Vers 16, dass er uns erworben hat. Und genau das ist der Grund, warum Gott uns nicht uns selbst überlässt. Er hat nicht einen unglaublich hohen Preis für dich in der Vergangenheit bezahlt und sagt dann, na, jetzt sieh alleine zu, wie du in der Wüste deines Lebens klarkommst. Und wenn er dich durchträgt, dann hat Gott mit deinem Leben ein Ziel. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben und dich immer mehr in die Gemeinschaft mit ihm führen. Ja, er hat dich nicht gerettet, damit du in der Wüste bleibst und in der Wüste auf dich alleine gestellt lebst. Vers 13 der zweiten Hälfte heißt es, durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Und Vers 17, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. In Vers 17 sehen wir wieder den Arm, beziehungsweise hier die Hände. Und es ist interessant, mit denselben Händen, mit demselben Arm, mit dem er unsere Feinde zerstört, baut er für uns ein Heiligtum, beziehungsweise eine Wohnung und führt uns dorthin. Ja, er führt uns nicht nur dorthin, sondern es heißt in Vers 17 am Anfang, er wird uns dort einpflanzen. Ja, so, dass niemand mehr uns rausreißen kann. Aber was bedeuten jetzt eigentlich diese Begriffe, die hier stehen? Das Ziel, wo er uns hinführt. Wir lesen hier vom Heiligtum, vom Berg deines Erbteils, von der Wohnung. Und das sind alles Bilder. Bilder für den Ort, wo Gott mit seinem Volk Gemeinschaft haben will. Ja, es sind Bilder für den Ort, für den uns Gott eigentlich am Anfang geschaffen hat. Für den Ort, wo wir für immer in Gottes Gegenwart völlig glücklich sein werden. Und die Frage, wo ist dieser Ort? Ja, für alle, die wir zu Jesus gehören, liegt dieser Ort noch in der Zukunft. Ja, erst wenn Jesus wiederkommen wird, wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und wir werden dort in engster Gemeinschaft, in Ewigkeit mit Gott leben. Aber schon jetzt gibt es einen Vorgeschmack auf diesen Ort. Das Volk Israel im Alten Testament war das Land Kanaan mit der Stiftshütte, wo Gott symbolisch wohnte und sie Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Und später war es dann der steinerne Tempel und dann irgendwann noch ein steinerner Tempel. Und für uns heute ist es viel, viel einfacher geworden, den Ort zu finden, wo Gott mit uns Gemeinschaft haben möchte. Da der Heilige Geist in jedem von uns drin wohnt, können wir überall dort Gemeinschaft mit Gott haben, wo wir ihn suchen. Und gerade dort, wo wir zusammenkommen, um ihn gemeinsam zu suchen, so wie Jesus es einmal gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber wie das Volk Israel warten wir noch darauf, dass Gott uns in das endgültige Heiligtum führen wird. Und das wird er tun in dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Die Botschaft von Mose hier in diesem Lied ist, dass Gott einerseits mit seinem starken Arm unsere Feinde besiegt hat und besiegen wird. Die hinter ihm liegen, die schwimmen tot im Schilfmeer. Die vor ihm liegen, die wird er vor seinem Volk vertreiben und sein Volk wird er davon befreien. Und mit demselben Arm, mit dem er das getan hat und das tun wird, wird er uns nach Hause tragen. Ja, vielleicht bringt das niemand besser kurz und bündig auf den Punkt als Jesaja in seinem 40. Kapitel. Wir haben das vorhin gelesen und ihr könnt es gerne nochmal aufschlagen. Jesaja Kapitel 40, die Verse 10 und 11. Es sind nur zwei Verse und zweimal in diesen Versen taucht das Wort Arm auf. Gott schreibt Jesaja: Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Ja, am Anfang beschreibt Jesaja Gott als den, der herrscht, als der, der mächtig und stark ist. Ein Gott, den seine Feinde fürchten sollen. Das war mein erster Predigtpunkt. Wir haben das live gesehen, als Gott die Ägypter im Schilfmeer ertränkt hat. Aber dann heißt es weiter in Jesaja 40, Vers 10. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Mit demselben Arm, mit dem Gott herrscht, mit dem er seine Feinde besiegt, mit demselben Arm wird er uns, seine Kinder, durchs Leben tragen, wie ein Hirte seine Lämmer trägt. Das haben wir jetzt im zweiten Punkt gesehen. Und kommen wir jetzt nochmal zu der Frage vom Anfang zurück. In diesem ganzen Buch voller Geschichte, wie passt hier ein Lied rein? Wie passt ein Lied in dieses zweite Buch Mose? Wir sind ja nicht in dem Psalm, wir sind ja in einem Geschichtsbuch. Und wir haben ja schon am Anfang gesehen, dass sich viele Theologen diese Frage gestellt haben und dann zu dem Schluss gekommen sind, das passt hier eigentlich gar nicht rein. Und deswegen haben sie kurzerhand beschlossen, das Lied müsste eigentlich viel, viel später gedichtet worden sein. Aber ich glaube, sie haben eine Sache nicht verstanden. Denn zu singen ist eine logische Folge davon, wenn man verstanden hat, wer Gott ist. Es ist eine logische Folge von dem, was vorher in Kapitel 14 passiert ist. Und das ist mein dritter Punkt. Gottes starker Arm bringt dich zum Singen. Warum ist das so? Warum ist das eine logische Folge? Wisst ihr, die Rettung aus dem Schilfmeer, die ist nicht eine Geschichte unter vielen. Ich habe eben schon gesagt, wenn man damals ein Kind gefragt hätte, woher weißt du, dass dein Gott ein Retter ist, dann hätte dieses Kind dir was vom Schilfmeer erzählt. Ja, für Israel war die Rettung durchs Schilfmeer sowas wie der Unabhängigkeitstag für die Amerikaner. Oder die Erinnerung an den Beginn der Französischen Revolution für die Franzosen. Ja, beide Länder haben später Lieder geschrieben über diese Ereignisse und diese Lieder sind dann in beiden Ländern später zur Nationalhymne geworden. Ja, und es ist etwas zutiefst Menschliches, die großen Ereignisse im Leben mit einem Lied zu feiern. Und deswegen ist es völlig normal, völlig logisch, dass die Rettungstat Gottes schlechthin im Alten Testament mit einem Lied gefeiert wird. Ja, aber während sich Amerikaner und Franzosen und viele andere menschliche Gruppen in dieser Welt mit Liedern dann selbst gefeiert haben, feiert Mose hier nicht sein eigenes Volk, sondern er feiert niemand anderen als Gott. Ja, ist euch aufgefallen, dass es in diesem Lied um das Volk Israel nur sehr am Rande geht? Im Zentrum von diesem Lied steht Gott, und zwar der Gott, der sie gerettet hat. Aber warum neigen Menschen eigentlich dazu, habe ich mich gefragt, große Ereignisse oder große Emotionen, große Dinge in ihrem Leben mit Liedern zu feiern? Und ich bin auf drei Gründe gekommen, die wir auch alle später in diesem Lied dann sehen werden. Das erste ist, Lieder sind sehr persönlich. Ja, wenn jemand für jemand anders ein Lied schreibt, dann weil er den anderen oder die andere mag. Es hat in der Geschichte sicherlich auch Spottlieder gegeben, aber die überwiegende Anzahl von Liedern, die an jemanden gerichtet sind, sind persönliche Lieder, die ausdrücken, wieso man dieser Person dankbar ist, wie sehr man sie liebt oder was sie zu einem so tollen Menschen macht. Ja, ist diese Beziehung nicht da, schreibt man auch kein Lied. Ja, das Finanzamt zum Beispiel, das schreibt mir Briefe, aber keine Lieder. Und diese persönliche Beziehung als Grundlage für dieses Lied zwischen Gott und seinem Volk, die kommt hier in diesem Lied sehr häufig zum Ausdruck. Ja, zweimal bezeichnet Mose hier Gott als Gott, aber 10-mal bezeichnet er ihn als Jahwe. Und das ist in unseren Bibeln meistens mit diesem Herr in Großbuchstaben wiedergegeben. Und Jahwe, Herr, das ist der Bundesname Gottes. Ja, der Name, der zum Ausdruck bringt, der unendlich große, unveränderliche Gott mit diesem riesigen Arm, der möchte mit uns Menschen eine Beziehung haben und uns in seinem Arm tragen. Und deswegen nennt Mose Gott in diesem Lied so oft Jahwe, um diese persönliche Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Aber das ist noch nicht alles. Mose sagt ja auch explizit, dass er eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Ja, Vers 2, der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Und dann ist es spannend, bis Vers 5 schreibt Mose über Gott und über seine Beziehung zu ihm. Aber in Vers 6 wendet er sich dann direkt an Gott. Er sagt, Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bis zum Ende seines Liedes bleibt er beim Du. Ja, als wäre ihm nach Vers 5 aufgefallen, ich rede gerade die ganze Zeit über Gott. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich kann auch direkt zu ihm reden. Das zweite ist, Lieder eignen sich, wie vielleicht nichts anderes, um Informationen und Gefühle miteinander zu verbinden. Ja, beides zu verbinden ist gar nicht so leicht. Aber Singen schafft diese Verbindung. Es ermöglicht uns gleichzeitig das in Worten auszudrücken, was wir denken und gleichzeitig das auszudrücken, was wir dabei fühlen. Ja, das Lied des Mose hier hat einerseits sehr viele Informationen. Es berichtet über die Tatsache, wie Gott die Ägypter besiegt hat und sein Volk gerettet hat. Aber man könnte auch sagen, ja, das alles hätte man ein bisschen kürzer packen können. Aber diese dichterische Form und die Melodie, die leider verloren gegangen ist, die drücken die Gefühle aus, die Mose dabei hat, wenn er das hier singt. Es ist nicht einfach, dass er uns darüber informiert, ja, da gibt es einen Gott und der hat uns mal gerettet. Sondern es ist voller Freude und voller Dankbarkeit, dass er dieses Lied singt. Verbindung von Information, von Denken und von Gefühlen. Und das Dritte, was Singen tut, ist, Singen schafft Gemeinschaft. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn man gemeinsam einen Text kommunizieren will, als Gruppe, ist es wesentlich einfacher, den zu singen, als zu sprechen. Ja, dieses Lied hier ist als Lied des Mose bekannt geworden. Und zu Recht, denn wahrscheinlich hat Mose es geschrieben. Aber ist euch aufgefallen, dass das Lied vom ganzen Volk gesungen wurde? Ja, Vers 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang. Ja, und was wir hier in Vers 1 lesen, mit Kinder Israels, da steht eigentlich wörtlich Söhne Israels. Und ich glaube, dass hier tatsächlich nur die Männer gemeint sind. Die Frauen werden nämlich gesondert erwähnt. Wenn ihr mal ans Ende guckt, Vers 20. Und Miriam, die Prophetin Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen, jetzt kommen sie, folgten ihr nach mit Tamburinen und im Reigen, und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Ich weiß nicht, wie genau das aussah, aber es war wohl so, dass das ganze Volk einen riesigen Chor gebildet hat, Männer und Frauen, und die dann in einer Art Wechselgesang dieses Lied alle zusammen gesungen haben. Wir haben gesehen, Singen ist persönlich, Singen verbindet Informationen und Gefühl miteinander, und drittens, Singen stärkt und schafft Gemeinschaft. So hat Gott das Singen geschaffen. Und deswegen ist es die logische Folge, dass wenn wir als Christen zusammenkommen, wenn wir als Christen darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat, wenn wir ihm mit unserem ganzen Wesen, mit unserem Denken und mit unserem Fühlen persönlich danken wollen, dass wir dann singen. Singen ist die logische Konsequenz, aber singen ist auch ein Gebot Gottes. In Kolosser 3, Vers 16 schreibt Paulus, und ihr könnt das gerne aufschlagen, weil das gucken wir uns kurz an. Kolosser 3, Vers 16: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Paulus sagt in diesem Vers nicht: Und wenn ihr Jesus ganz nett findet, dann könnt ihr ja mal singen. Er sagt: Singt. Und auch hier sehen wir die drei Dinge, die Singen ausmachen. Ja, es ist persönlich. Wir sollen nicht irgendwo hin singen, sondern wir sollen dem Herrn singen, sagt Paulus hier. Ja, wir sehen, dass es Denken und Gefühle miteinander verbindet. Wir sollen auf das Wort Gottes gegründete Texte singen. Ja, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. So fängt Paulus an. Aber dann am Ende sagt er: Singt lieblich in euren Herzen. Ja, nicht kaltherzig, nicht weil es alle so machen, nicht weil, ach nee, schon wieder singen, sondern entschlossen, dankbar, lieblich von Herzen, wie Paulus es hier schreibt. Hier geht es um das Wie. Und es ist drittens gemeinschaftlich. Paulus schreibt nicht: Singe. Wir dürfen auch alleine singen, keine Frage. Aber Paulus schreibt nicht: Singe, sondern er sagt: Singt. Und er fügt sogar in diesem Vers noch hinzu: Lehrt und ermahnt einander. Also wir sollen die Lieder, die wir singen, nicht nur zu Gott singen, sondern auch zueinander, um uns gegenseitig aufzubauen. Singen ist für Christen keine Möglichkeit. Es ist logische Folge und gleichzeitig Gehorsam, wenn wir unsere Dankbarkeit für Gottes mächtigen und gleichzeitig liebevollen Arm durch Singen ausdrücken. Jesus hat es in Matthäus 12 mal so gesagt: Denn wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und genau das zeigen hier Mose und die Israeliten. Es ist das erste überlieferte Lied des Volkes Gottes. Und es hat bis heute überlebt. Dieses Lied gab es schon 3000 Jahre, bevor auch nur irgendwer von dir geredet hat. Und dieses Lied wird es auch noch geben, wenn auf dieser Erde schon lang keiner mehr von dir spricht. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du einmal zu einem Chor gehören. Nicht aus gut einer Million Menschen wie damals, sondern aus zig Millionen Menschen. Und dann wirst du mit diesem Chor vor Gott stehen. Und du wirst genau dieses Lied singen. Woher weiß ich das? Wenn ihr eure Bibel in der Hand habt, dann schlagt noch einmal auf die Bibel, und zwar im letzten Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 15. Da steht nämlich genau das. Johannes bekommt ja in der Offenbarung einen Einblick in den Himmel, einen Ausblick auf die Zukunft. Und in Offenbarung Kapitel 15 sieht er Folgendes. Ich lese uns ab Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Ja, das bedeutet einfach, wir befinden uns in der Gegenwart Gottes, direkt vor seinem Thron. Dann heißt es weiter: Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Ja, die Gruppe, die hier beschrieben ist, das sind wir, die wir durch alle Stürme unseres Lebens, gegen alle Gefahren und Angriffe des Teufels an Gott festgehalten haben und von ihm festgehalten wurden. Ja, und wie die Israeliten am Ende der Schilfmeersgeschichte stehen wir da und staunen darüber, wie Gott mit seinem Arm seine Feinde besiegt hat. Und jetzt ist die Frage, was machen wir, während wir da vor Gott stehen? Vers 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Amen.